ARD. Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Hallo. Während der Sommerpause produzieren wir keine aktuellen Episoden, aber wir wiederholen ein paar ausgewählte Gespräche, an die Sie über YouTube oder die ARD Audiothek nicht mehr rankommen. Also heute die Wiederholung der Hörbarust mit Stefanie Heinzmann.
Radio 1. Hörbarust.
Radio 1, die Hörbarust. Herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn Sie uns als Radiosendung hören, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Ich freue mich aber genauso. Ich habe Sie genauso lieb, wenn Sie uns als Podcast hören, wenn ihr uns als Podcast hört. Jede Sendung steht ein Jahr lang online und ihr könnt sie auf der Radio 1 Homepage runterladen oder bei Spotify oder YouTube, wo auch immer, und kostet nichts, kein Pfennig. Und Woche für Woche sitzt hier ein ganz außergewöhnlicher Gast, und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Ob man Castingshows nun mag oder nicht, es ist schon verrückt, was sie offenlegen. Talent nämlich, verstecktes Gesangstalent, das unentdeckt in Mathematiklehrerinnen, Finanzbeamten oder Schlosserlehrlingen steckt und möglicherweise nie nach außen tritt. Glücklicherweise hat sich die riesengroße Begabung unseres heutigen Gastes einen Weg gesucht. In einer Stefan-Raab-Show entdeckte die Welt Stefanie Heinzmann. Eine damals 18-jährige junge Frau, die mit dem eigenen Leben haderte, was aber da noch kaum jemand wusste. Alle waren tief beeindruckt von der Stimme und Kraft dieser jungen Schweizerin, die im Gegensatz zu 90% aller anderen Castingshow-Teilnehmer nicht wieder verschwand, sondern von diesem Moment an durchstartete und bis heute konstant erfolgreich ist. Wer die 32-Jährige im Interview sieht oder hört, kann sich ihrer optimistischen Ausstrahlung unmöglich entziehen, die fast noch heller strahlt, wenn man weiß, wie schwer sich ihr Leben viele Jahre lang anfühlte. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch hier in der Hörbarust.
Und auch mit offenem Mikrofon nochmal herzlich willkommen.
Dankeschön, danke vielmals, dass ich da sein darf.
Hast du es geschafft, den Star Wars Todesstern in diesem Jahr zusammenzubauen?
Es ist eine Farce, das Ding starrt mich immer wütend an. Tatsächlich noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Also entgegengesetzt aller meiner Erwartungen hatte ich dieses Jahr unglaublich viel zu tun. Mhm. Ich bin wirklich sehr dankbar. Ich kann dir lustigerweise aber nicht so richtig sagen, was ich gemacht habe.
Das geht aber, glaube ich, wirklich viel. Ja, total. Absolut. Man hat das Gefühl, Moment, ich lasse jetzt mal den Tag Revue passieren. Habe ich eine Stunde geschlafen? Ist irgendwie, nein, man war die ganze Zeit in Bewegung, kann es aber nicht genau.
Ich kann es auch nicht so richtig sagen, weil die Shows sind ja nicht da. Also Shows habe ich wirklich auch noch nicht so viele gespielt dieses Jahr, vielleicht 10. Und trotzdem bin ich ständig unterwegs, aber Ich bin dankbar. Ich bin froh, dass ich arbeiten kann. Ich bin dankbar, dass ich was machen kann. Aber der Todesstern, der muss wohl tatsächlich noch ein bisschen warten.
Das klingt jetzt für, also würde ich jetzt nicht eingewiesen werden oder wüsste ich jetzt nicht, was dahinter steckt, wäre ich auch sehr irritiert. Es geht um Lego. Du bist eine Lego-Verrückte. Mhm. Und dein Management hat dir diesen Star Wars Todesstern geschenkt. Vielleicht wie man sich früher Puzzle schenkt. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Muss man sich das so vorstellen?
Naja, also ich glaube, mein Management weiß halt natürlich, dass man mich mit Lego kriegt und vor allem dann Lego im Zusammenhang mit Star Wars, da werde ich natürlich echt schwach. Und ich muss gestehen, ich komme nicht wirklich oft dazu, mich dann wirklich hinzusetzen. Aber es hat für mich, wenn ich es dann schaffe, gerade auch gerne so um die Weihnachtszeit, wenn man dann halt wirklich zu Hause ist, es hat was sehr Meditatives. Ne? Ich setze mich dahin, ich bin so ein kleiner Perfektionist, ich liebe es, so Sachen zu sortieren und kann mich mit so Blödsinn aufhalten.
Du hast dich selbst mal als Buchhaltermentalität bezeichnet.
Ja, genau.
Stimmt das wirklich?
Also, ja, richtig. Also ich bin schon ein Freigeist, ne? Also ich bin ein sehr flexibler Mensch und das versuche mich sehr dem Leben hinzugeben. Also ich habe keine langfristigen Pläne in meinem Leben, aber ich bin schon ein kleiner Monk. Also ich, wenn ich zum Beispiel in ein Hotelzimmer reinkomme, dann brauche ich erstmal so eine halbe Stunde, bis ich alles wirklich so an seinem Platz habe und alle Sachen vom Hotel, diese Prospekte, das muss alles irgendwo in Schubladen.
Ja, das finde ich
dann nicht schön. Das, und das muss dann, das drehe ich dann alles so lang, bis das alles so seine, sein Plätzchen hat. Und ja, ich mag mich gern mit so Sachen aufhalten.
Aha, okay, das ist so eine, also dann wahrscheinlich auch Symmetrie.
Oh Gott, das Beste der Welt.
Karamell und Symmetrie.
Das ist der Wahnsinn, wirklich. Es ist Symmetrie, damit macht man mich sehr glücklich.
Oh, was passiert denn dann mit Asymmetrie?
Ja, also ich bin...
Wirst du dann unruhig und versuchst das... ja, kannst du dich davon wegkonzentrieren?
Ja, also ich... Ich glaube, ich bin entspannt genug, um sozusagen darüber hinwegzusehen. Ich bin jetzt auch zu Hause mit meinem Freund zusammen, bin ich jetzt nicht so mega pedantisch und alles muss dann, also ich erwarte das nicht von anderen Menschen.
Wie,
so.
Wie würde er dich beschreiben, was denkst du?
Also, das ist eine gute Frage, ich werde ihn das gleich mal fragen tatsächlich. Ich glaube, in meiner Persönlichkeit gibt es einfach sehr viele gegensätzliche Teile.
In unser aller Persönlichkeiten, oder?
Ich glaube auch so und ich mag es, die alle auszuleben. Mhm. Also das heißt, ich bin ein sehr ordentlicher Mensch und ich kann sehr chaotisch sein. Also ich kann das alles sehr ausleben und finde das auch immer okay. Das, was gerade halt stimmt.
Okay, du würdest es nur nicht ertragen, wenn das Chaotische sich sofort, also ich meine, man weiß ja nicht, wann so diese andere, wann so eine andere Stimmung kommt möglicherweise. Mhm. Jetzt stell dir einfach vor, du sitzt gerade mitten im Chaos und merkst, jetzt muss es, wenn du arbeitest zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass es dann ordentlich sein muss bei dir.
Richtig, also ich kann auch nicht anfangen zu arbeiten, bevor es ordentlich ist. Deswegen bin ich natürlich auch, also ich kann schon auch gut prokrastinieren.
Das also verschieben,
ja? Genau, ich kann ja dann nicht anfangen, bevor es nicht...
Nee, klar, natürlich. Aber das Aufräumen, dann müsste ich eigentlich erstmal die Fenster putzen. Bevor ich die Fenster putze, kann ich eigentlich gar nichts machen.
Kennst du das von dir auch?
Das kennt, und das ist es, glaube ich. Also das, was du mit verschiedenen Seiten meinst. Und da steigen wir auch tiefer noch ein, denn auch... Es ist ganz toll. Ich habe dich jetzt in Vorbereitung auf die Sendung wirklich erst kennengelernt, wie ich dir auch eben sagte. Und es ist so interessant. Du bist eine so interessante und herzliche und so wohltemperierte Botschafterin für Themen, die dich selbst betreffen und auch nochmal stärker betroffen haben. Mhm. Das hat was mit dem Selbstbild zu tun, das du als Teenager hattest. Und du hast dein Okay gegeben, dass wir da auch inhaltlich im Laufe des Gesprächs mal reingehen. Denn wer jetzt nicht selbst als Hörerin oder Hörer betroffen ist, hat vielleicht Kinder, denen das gerade passiert. Also ich selbst habe zwei Freundinnen, die sehr darunter leiden, dass sie überhaupt nicht wissen, wie sie ihren Kindern in dem Punkt helfen sollen. Ja. Und da könntest du bestimmt gute Denkanstöße geben. Ja.
Ja, und ich glaube, das Spannende ist für mich wirklich, ne, warum spreche ich so offen? Warum spreche ich so gerne auch darüber? Das hat wenig damit zu tun, dass ich mein Leben so unfassbar spannend finde und finde, ihr alle müsst diese Geschichte hören, sondern wirklich, was du gerade gesagt hast, ne? Wir alle kennen diese Momente. Und ich glaube, gerade in diesen schwachen Momenten fühlt man sich einfach oft sehr allein. Und das Bild wird halt sehr verzerrt. Ne? Das Außen sieht immer alles perfekt aus und man denkt immer so, krass, alle um mich herum haben alles im Griff und ich bin hier der Einzige, die einfach gerade nicht weiter weiß. Und das ist einfach eine Fehlannahme. Und genau deswegen möchte ich so gerne darüber sprechen, weil ich nach außen hin ja sehr optimistisch bin und wirke und sehr offen und herzlich und aber genauso meine dunkle Seite in mir habe.
Wobei du jetzt gerade eine gute, ne? Du bist jetzt gerade, du hast schon, ruhst du sehr in dir, das
ja,
merkt
total.
Man. Also wenn so wenig ich dich kenne, aber ich glaube so seit anderthalb, zwei Jahren bist du wie so ein Buddha.
Also gut, das lass fühlt uns sich ganz gut an.
Ganz toll. Und wir fangen jetzt mal an mit dir.
Ja.
Tatsächlich, wir spielen nachher den neuen Song oder einen der neuen Songs. Und jetzt hören wir dich im Duett. Du bist irre jung noch, 18, mit einer Künstlerin, die da schon Weltruhm hatte, Joss Stone.
Wahnsinn.
Unglaublich. Mhm. Aber als ich deine Stimme zum ersten Mal gehört habe, habe ich sofort an Joss Stone gedacht.
Ach, krass.
Ohne dass ich jetzt euch miteinander vergleichen will, aber die Kraft und die... Na, wir hören es jetzt einfach mal.
Dankeschön.
Es ist ein Live-Mitschnitt aus der Stefan Raab-Show damals.
Mhm.
Wer ist wer? Also nochmal, es hat nichts damit zu tun, dass ich denke, du bist wie oder so ein MeToo-Produkt. Oh, MeToo-Produkt ist ganz, muss man jetzt ganz vorsichtig sein, stimmt. Als ich studiert habe, hieß MeToo-Produkt einfach, dass es ein ähnliches Produkt
ein ähnliches,
ist.
Ein ähnliches, ne? Das
ein
hat sich natürlich verändert.
Ja.
Ja, richtig.
Ich hätte es gerade gemerkt, dass ich es ausgesprochen habe. Du hast diese Aufnahme, hast du gerade gesagt, noch nie gehört seitdem.
Ja, richtig. Das ist wirklich abgefahren, weil ich bin gerade auch so völlig überrascht, dass es diese Aufnahme gibt und bin so abgefahren. Ich habe und fand es gerade gar nicht so schlecht und das ist total lustig, weil ich diesen Tag so unglaublich doll in Erinnerung habe, weil das natürlich Joss Stone war und ist ein Idol von mir. Ich bin, also meine Stimme ist mit ihr aufgewachsen. Ich wollte natürlich immer so sein und so klingen wie sie und musste dann mit 18 natürlich feststellen, dass ich meine eigene Stimme habe und es niemandem hilft, eine zweite Joss Stone zu haben, ne? Und es war ganz abgefahren, weil ich durfte sie treffen und ich finde sie als Person auch so toll. Ich durfte mit ihr zusammen singen, aber das war nur kurze Zeit vor meiner Stimmoperation. Also meine Stimme war ganz kaputt zu dieser Zeit und das tat auch sehr weh beim Singen. Und ich weiß, dass irgendwer backstage, also hinter der Bühne, ihr erzählt hat, dass ich meine Stimme operieren werde. Und ich hätte das von mir aus, wäre mir das unangenehm gewesen, das ihr zu erzählen. Und dann hat sie aber angefangen, mir zu sagen, boah, Sweetie, also auf Deutsch hat sie dann auf Englisch gesagt, du darfst dich auf gar keinen Fall operieren lassen. Das darfst du auf gar keinen Fall machen. Und ich wusste aber, dass ich keine andere Möglichkeit, also meine Stimme war so irreparabel, also ich hätte, es war nichts zu machen.
Ja.
Und mein Idol sagt mir gerade, du darfst das auf gar keinen Fall machen. Das ist viel zu riskant. Ja. Und sie hat mir gesagt, Sweetie, you just have to sleep. Und ich dachte, ich war in einem ganz abgefahrenen Konflikt, weil ich war so jung, ich treffe mein Idol und war gleichzeitig auch ganz überfordert dann in dem Moment, weil ich nicht wusste, was ich machen soll.
Man muss dazu sagen, dass du sehr jung häufiger schon in Situationen warst, auch mit anderen OPs, also zwei Rücken-OPs, da kommen wir gleich zu, zwei Bandscheibenvorfälle. Mhm. Und der erste hat dein Leben in extremem Maße beeinträchtigt, sehr. Und daraus sind noch andere Folgeerkrankungen psychischer und physischer Art gekommen. Mhm. Aber auch bei der zweiten OP wärst du ein halbes Jahr später gekommen, hättest du möglicherweise im Rollstuhl gesessen. Ja. Also was für Entscheidungen und was für drastische Situationen das schon waren. Und du warst unter 20, wenn man so will. Wow. Und existenziell für dich als Sängerin, ne? So eine Stimmband-OP, die kann natürlich tatsächlich auch schiefgehen, wenn du Pech hast.
Absolut. Wir haben zu der Zeit auch die Tour abgesagt. Also eigentlich hätte ich eine Tour spielen sollen. Das war meine zweite Tour. Und ich dachte natürlich, okay, vielleicht war's das jetzt. Also vielleicht habe ich jetzt gerade meine Chance vertan, diesen Traum zu leben, auf Tour zu gehen und unterwegs zu sein. Weil mir natürlich bewusst war, wie schnelllebig diese ganze Geschichte ist, ne? Und
was hättest du dann gemacht? Schreinerin habe ich mal irgendwo gelesen, Hebamme hätte ich gelesen. Also das würde auch passen.
Ja, irgendwie. Ich glaube einfach daran, dass jeder Mensch hat einen Platz auf diesem Planeten. Keiner von uns ist umsonst da. Und auch wenn man diesen Platz, den man denkt, das ist jetzt der richtige, wenn man den verliert oder wenn man, ne, gerade vielleicht nicht weiß, wohin mit sich. Ich glaube daran, es gibt diesen Platz. Und deswegen, natürlich singe ich gerne und ich möchte das ehrlich gesagt so lang machen, wie ich kann. Also das habe ich jetzt auch rausgefunden, je älter ich werde, desto sicherer fühle ich mich auch in diesem Beruf.
Man merkt das dir an. Also es ist wirklich nicht lesbar.
Dankeschön.
Das ist schon ungewöhnlich.
Und ich glaube, ich würde was finden. Schreinerin, Hebamme, was weiß ich, vielleicht Sprecherin, keine Ahnung. Ja. Hättest du für dich einen, gibt's für dich einen konkreten Plan B oder ist das auch eher?
Ich mache das schon lange und ich mache aber nie nur das eine. Mhm. Also ich arbeite auch als Sprecherin, ich arbeite auch als
ist auch
Moderatorin
eine tolle Stimme.
Für Danke. Ich habe noch einen zweiten Podcast. Mhm. Toast Hawaii. Da geht's ums Essen.
Großartig.
Und ich schreibe auch hin und wieder. Also das ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil das alles mit Kommunikation zu tun hat. Ne? Und das kann man mögen oder nicht mögen. Man kann den Humor mögen oder nicht mögen. Und würde ich jetzt ein Handwerk beherrschen, das denke ich manchmal. Deswegen habe ich auch so dieses Schreinerin oder Hebamme, was jetzt für mich überhaupt nicht in Frage käme. Mhm. Aber da kann man jemanden doof finden, aber das Produkt gut. Das wird stimmt. In meinem Fall nicht gehen. Ne?
Absolut, Das kenne ich. Also ich merke auch, das ist das, was mich gerade, als ich jünger war, doch auch belastet hat. Ne? Dass man immer unter Wertung steht. Also als Person, halt nicht nur das Produkt, sondern wirklich als Person. Und das hat mich einige Zeit gekostet, um da mich selbst zu finden und diese Abgrenzung zu schaffen und hinzukriegen.
Ich überlege gerade, ob man eine Sängerin oder einen Sänger richtig gut finden, richtig feiern kann, obwohl man ihn oder sie als Mensch irgendwie scheiße findet. Fällt dir jemand ein?
Das frage ich mich ehrlich gesagt ganz oft und ich glaube, also ich bin schon echt...
Wir haben ja so einen Fall übrigens auch hier in der Sendung. Also was heißt scheiße nicht, aber Michael Jackson werden wir gleich spielen.
So, lustig, ich habe gerade an das genau gleiche gedacht. Ne? Das ist zum Beispiel ja so eine Frage, also obwohl ich da jetzt tatsächlich nicht mal ein Statement abgeben möchte, weil er wurde ja freigesprochen, aber es gibt halt trotzdem wahnsinnig viele Geschichten dahinter. Das heißt, ich werde zu meinen Lebzeiten nicht rausfinden, was jetzt daran wahr ist und was nicht. Und deswegen will ich mir eigentlich gar kein Urteil bilden, weil ich versuche da tatsächlich jetzt in diesem konkreten Fall, ist das für mich einfach eine musikalische Legende.
Wobei ich es interessant finde, dass du sagst, einerseits du bist ein Freigeist und gehst nicht in die Zukunft, aber jetzt sagst du gerade zu Lebzeiten wirst du das nicht mehr herausfinden, das weißt du nicht. Theoretisch könnte nächste Woche irgendein Reiter mit einer Depesche zu euch ins Tal kommen und sagen, übrigens, es gibt Neuigkeiten. Die Nachbarin von Michael Jackson hat jetzt...
Ja, aber das stimmt. Aber das Ding ist halt, er ist tot. Das heißt, jetzt man hat halt einfach viele Leute, die sprechen. Und ich bin ja nicht die, die jetzt beurteilen kann.
Nein, das stimmt.
Liegt das jetzt in der Wahrheit oder ist das jetzt erfunden? Und ich mag das nicht, mir Gedanken über Dinge zu machen, die
spekulativ
ich nicht
sind.
Weiß, die spekulativ sind. So. Ja. Und deswegen natürlich, da kann man jetzt stundenlang drüber diskutieren, was mir manchmal auch passiert, dann mit Freunden, ne, weil ich einfach gerade auch Jackson 5 oder Michael Jackson, ich meine diese Musik, das hat die Musikszene markant gebildet, sage ich jetzt mal. Und ich fokussiere mich dann lieber auf diesen Aspekt, weil alles andere bleibt spekulativ und das mag ich nicht. Ich mag es nicht, über Menschen zu spekulieren und ich weiß, ich komme der Wahrheit nicht näher.
Michael Jackson spielen wir jetzt und er steht, du hast ihn mitgebracht auf deiner Liste. Als kleines Mädchen bist du zu ihm wahrscheinlich durchs Wohnzimmer. Beschreib.
Das war, ich kann mich aus meiner Kindheit an nicht wahnsinnig viele Sachen erinnern. Mehr so Bilder und gerade auch das Spielen in der Natur. Und was ich weiß, Musik war in meiner Kindheit kein großer Punkt. Also meine Eltern haben keine Musik gemacht, die haben in einem Restaurant gearbeitet, ich habe kein Instrument gespielt, ich habe irgendwann Keyboard gespielt, aber auch mehr schlecht als recht. Und ich habe lieber draußen gespielt, als mich mit Musik zu beschäftigen. Aber es gab immer diese Momente, es gab so einen CD-Player bei uns im Wohnzimmer und unser Wohnzimmer war so ein ganz rustikales, düsteres Wohnzimmer. Ich habe das geliebt, so sehr kuschelig mit so einem grünen Teppich und ganz dunkelbraunen Möbeln. Und da war eine Kuschelrock-CD. Und auf dieser Kuschelrock-CD war ein Song von Michael Jackson und diesen Song habe ich aufgelegt und ich wusste nicht, wer er war, ich wusste nicht, was es war, aber ich habe diesen Song in Repeat immer wieder draufgelegt und habe wirklich mich ich war so in Trance. Also das hat mich so fliegen lassen als kleines Kind. Ich war wirklich winzig, war vielleicht 5, 6, keine Ahnung. Und das habe ich in Erinnerung, dieses Gefühl von dieser Wärme, von diesem Song.
Heal the World.
Boah, da sitze ich direkt im Wohnzimmer.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for
Stefanie Heinzmann ist heute hier zu Gast. Sie ist Musikerin und es ist wirklich, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass Zeitungen sich so überschlagen haben bei der Beschreibung. Also auch Jahre später noch. Die Berliner Zeitung zum Beispiel hat über dich geschrieben, du seist der ehrenwerte Castingstar.
Der Ehrenwert, wirklich?
Und zwar unironisch. Das haben sie völlig unironisch geschrieben. Oder Fokus schrieb von stiller Würde.
Im Ernst? Ja. Habe ich noch nie gehört. Wahnsinn, von stiller Würde. Das klingt ganz schön.
Das finde ich auch. Das finde ich auch. Und es klingt vor allen Dingen reif, nach so einer Reife, die du offenbar ausgestrahlt hast und eine Ruhe. Wenn die gewusst.
Trotzdem lachen, entschuldige.
Das ist toll. Lachen geht immer. Ja. Also, wir gehen jetzt mal, wir steigen jetzt mal ein in dein Leben. Wir lassen uns abseilen in dieses Tal, in den Kanton Wallis, nach Visp-Eholz.
Richtig, ja.
Ein Dorf mit einem Doppelnamen und 4 Monaten ohne Sonne im Winter.
Richtig, das fängt im Oktober an, Ende Oktober bis Februar. Schafft sie es nicht so richtig über den Berg, aber das Wetter ist schön, wir gucken trotzdem irgendwie in die Sonne, aber also das restliche Wallis kann sich nicht vorstellen, da zu wohnen. Da muss man, glaube ich, schon aufgewachsen sein.
Also muss man sich das vorstellen wie so eine Nordwohnung. Also dass man, es ist dunkel, aber man guckt irgendwo in das Helle.
Genau, richtig. Genau so ist es. Und was ich tatsächlich daran total liebe, ist, dass im Februar, und das fällt dann so wahnsinnig auf. Ich stehe dann auf, ich bin ein Langschläfer, das heißt, ich stehe irgendwann kurz vor mittags auf.
Wie bitte?
Ich bin der totale Langschläfer, wenn ich zu Hause bin. Also, wenn ich zu Hause bin, dann...
Wann schläfst du denn dann ein?
Naja, früher eher so um 4, 5. Ich war dann auch eine Nachteule. Seitdem ich jetzt aber einen Freund habe, also gehe ich auch früh ins Bett, weil das irgendwie keinen Sinn mehr macht. So ähnlich. Also ich gehe schon auch so um 12 ins Bett, aber ich kann dann auch 10 Stunden halt schlafen.
Okay.
Das ist irgendwie, ist mir das noch geblieben. Und wenn dann mittags im Februar die erste Sonne 1 Minute lang da ist, dann stehen sofort alle Nachbarn mit einem Wein draußen und die Feierei ist riesig. Und das ist so ein tolles Gefühl dann, weil das ja eigentlich, es ist sowas Alltägliches, dass die Sonne zur Küche reinscheint, aber das wird da dann wirklich zelebriert und das mag ich sehr gern.
Dunkelheit kann ja auch was Muckeliges haben. Also ich bin zum Beispiel ein totaler Jahreszeiten-Fan und ich mag es auch, dass wir sowas haben wie Herbst
Toll,
und Winter.
Ne?
Also es gibt natürlich diese ganz fiesen Tage, da denkt man dann manchmal, könnte ich jetzt drauf verzichten. Aber eigentlich, also in Berlin ist es zum Beispiel jedenfalls in Schöneberg so, dass abends oft nochmal die Sonne rauskommt.
Das ist so schön.
Ja, andererseits finde ich es auch manchmal ganz schön muckelig, so wie du das Wohnzimmer deiner Eltern beschrieben hast. Dieses Dunkle hat ja nicht nur was Bedrohliches für manche Menschen, sondern auch so eine sowas Höhliges, dass man sich wohlfühlt. Ne?
Ja, ich finde Dunkelheit auch was ganz Tolles. Ich mag auch ehrlich gesagt die Winterzeit. Ich mag das, wenn man morgens aufwacht, es ist dunkel und abends ist es schnell wieder dunkel. Also wahrscheinlich mag ich das auch nicht das ganze Jahr, aber ich bin da, glaube ich, sehr ähnlich wie du. Diese Jahreszeiten, finde ich, machen was total Schönes. Jede für sich.
Finde ich auch, genau. Des Wallis. Wie viele Menschen leben in diesem Ort, aus dem du kommst?
Also im Wallis leben schon ein paar mehr Menschen aus dem Ort, in dem ich komme. Also das aus dem
Wallis
ich komme.
Ist der Kanton, ne?
Genau, das ist so wie das Bundesland. Ja, genau. Und das ist nochmal unterteilt in deutschsprachig und französischsprachig. Und da ist bei uns der Rösti Graben. Also es ist wirklich, das sind wie zwei Länder. Das ist im gleichen Bundesland echt zwei Länder. In dem Dorf, aus dem ich komme, da leben 500 Leute. Und da wohne ich auch immer noch.
Bei deinen Eltern in dem Haus?
Richtig, genau. In der Wohnung von meiner Oma.
Oh, das ist aber schön. Wann ist die gestorben?
Ich habe meine Großeltern leider sehr früh verloren. Also einen Großvater kannte ich gar nicht. Der ist irgendwann in den 70ern schon gestorben. Und meine Großeltern, die restlichen drei, sind gestorben, als ich so zwischen 10 und 13 war. Die hat es irgendwie alle so auf einen Schlag. Sind die irgendwie, mussten die gehen? Und das hat mich auch in meiner Pubertät auch noch sehr verfolgt, tatsächlich.
Haben die viel, also du hast gerade vorhin erwähnt, dass deine Eltern in einem Restaurant gearbeitet haben, Gastronomie, weiß jeder, ist ein hartes Brot.
Das
und
ist tough.
Ich weiß nicht, du hast einen Bruder, der ist, glaube ich, 8 Jahre älter als du. Gibt es noch mehr Geschwister?
Nee, wir beide sind's, ja.
Gut, aber wenn man dann diese 2 Kinder hat und arbeiten muss den ganzen Tag und auch abends dann wahrscheinlich, haben sich die Großeltern viel um euch gekümmert oder war es in deinem Fall dein Bruder?
Also mein Bruder, dadurch, dass der 7 Jahre älter ist, wir waren schon, ne, ich war 7, er 14, also man ist schon immer genau diese wichtigen Jahre auseinander. Also es gab wirklich Phasen, in denen konnten wir gar nicht so viel miteinander anfangen, was aber so ganz natürlich war. Aber Claudio war wirklich immer mein Beschützer. Es war auch immer mein Held. Also ich habe immer zu ihm hochgeschaut und wenn es darum ging, hat er auch immer auf mich aufgepasst tatsächlich. Ich habe aber in meiner Kindheit sehr viel Zeit bei meiner Oma verbracht, weil die halt gerade eine Etage über uns gewohnt hat. Das heißt, es war halt auch einfach und es war auch schön. Ich habe gern mit ihr Karten gespielt und das war eine lustige Frau. Die war irgendwie, die hat 14 Kinder und hat einiges erlebt. Das ist echt eine taffe Braut, war das.
Aha, okay. Und bist du gerne zur Schule gegangen?
Ja, ich bin ein sehr soziales Kind. So. Ich bin gern zur Schule gegangen. Ich war ein bisschen faul. Ich bin jetzt nicht die unfassbar fleißigste, auch nach wie vor. Aber ich mache gern Sachen. Also ich bin gerne in einem Team. Ich arbeite gerne in einem Team und das war für mich in einer Klasse ähnlich. Man geht ja zusammen dahin und das mochte ich irgendwie gern. Wir haben natürlich viel draußen gespielt. Meine Kindheit war größtenteils sehr idyllisch, sage ich jetzt mal.
Du hast in einem Interview mal von Mobbing gesprochen in der Schule. Wann setzte das ein und warum?
Das setzte für mich sehr überraschend ein. Ich weiß noch, dass ich mit meiner Patentante shoppen war und durfte mir so neue Klamotten holen und habe mir dann so Buffalo-Schuhe geholt.
Mit
und
so einem Riesenplateau.
Mit diesem Riesenplateau, genau. Und das gab es aber bei uns noch nicht bis jetzt. Und ich habe dann diese Schuhe angezogen und irgendwie war das anscheinend Grund genug. Ich war dann 12 für meine Klasse, dass ich dann gemobbt werde tatsächlich. Also die fanden mich dann irgendwie doof. Ich muss sagen, bei Kindern ist das ja manchmal nicht wirklich, es hat ja dann nichts Rationales mehr, ne? Es ist dann wie so eine Gruppendynamik auch. Einer fängt dann an zu mobben und plötzlich steigt da so die ganze Klasse mit ein. Und das hat sich dann echt so ein Jahr hingezogen. Und das war sehr anstrengend für mich, genau weil ich halt eigentlich dazugehören möchte. Also ich meine, wer will nicht dazugehören? Wir alle wollen dazugehören und lieb gehabt werden, ne? Und deswegen habe ich da auch so ein bisschen blöde Sachen gelernt für mich, auch im Nachhinein, dass ich dann, anstatt mich abzugrenzen, naja, ich war 12, mein Gott, aber
Abgrenzung, da scheitern wir, die Erwachsenen,
richtig,
immer noch.
Richtig, genau, das ist ja der Punkt. Ich glaube, das ist so eine der großen Aufgaben, sich abzugrenzen. Und was ich dann natürlich gemacht habe, ich habe mich dann total eingeschleimt, weil ich einfach so sehr wollte, ich war so harmoniebedürftig. Und hab dann Spickzettel gehabt und hab die dann meinem größten Mobber noch ausgeliehen und der hat die dann absichtlich auf den Boden fallen lassen, dass der Lehrer das sieht und dann habe ich eine 1, also bei euch eine 6 kassiert. Also das war dann so, das ging dann schon echt für mich an die Substanz. Und das war aber so, dass ab der 7. Klasse wechseln wir sozusagen ins große Dorf, da wo dann alle Schüler von den kleinen Dörfern hinkommen. Und ich habe mir dann in diesem Mobbingjahr sehr viel Mühe gegeben, dass meine Noten besser sind als die von den anderen, damit ich in die Sekundarklasse komme und nicht in die Realstufe. Und habe das geschafft und habe dann echt so, dann hat so meine Rebellenzeit angefangen. Ich hatte dann die Schnauze voll auch.
Da hast du dir ja dann auch, ist ja auch interessant, also jetzt so rückblickend kann man das psychologisch oder laienpsychologisch so ein bisschen einordnen. Ne? Da hast du in dich investiert, hast dich dadurch stärker gemacht und zack ging es dir erstmal jedenfalls besser.
Richtig, genau. Und das ist ja auch so spannend, ne? Wenn man so absichtlich zum Außenseiter wird. Ich habe dann absichtlich ganz schlimme Klamotten angezogen, weil ich dachte so, naja, wenn ihr mich wegen meinen Klamotten nicht mögen wollt, dann
gebe ich euch einen Grund.
Genau, ja. Dann gebe ich euch auch einen Grund. So. Und das hat mich zu einem der beliebtesten Mädchen gemacht in der Schule, ne? Weil plötzlich, also, ne?
Klar.
Passiert halt das Gegenteil, ja. So. Und man, also ich muss sagen, es gab viele Klicken natürlich, wie das ist, so gerade in dieser Phase, in dieser pubertären Phase. Ich war nie Teil so einer Clique. Da hatte ich gar keine Lust mehr. Ich war so mit allen befreundet und auch mit keinem. So, ich habe mich da so durchgemogelt dann.
Dass du so gut singen kannst, das war dir nicht von Anfang an klar. Mm-mm. Also dein Bruder hat, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, dass der, ich weiß nicht, ob er dich zum Gesangsunterricht, aber dich ermutigt hat oder hingeschickt, aber du hast vorher heimlich gesungen und dann gab es offenbar ein erstes vor der Schule singen.
Ja, richtig.
Respekt.
Ja.
Ausgerechnet ein Song, an den sich wirklich reife Sänger und Sängerinnen gar nicht rantrauen.
Wahnsinn, ne? Also ich weiß auch nicht, mit was für einer Naivität ich an diese Nummer gegangen bin. Und ich hätte euch gerne eine Aufnahme davon gebracht. Es gibt leider keine. Ich bin überzeugt davon, dass es unfassbar schlecht war, weil meine Stimme mit 13 wirklich alles andere als ausgebildet war. Ich habe noch gar keinen Gesangsunterricht genommen. Ich wusste nur, dass ich gerne singe und habe dann sozusagen bei so einer Schulfeier im Theater stand ich dann allein auf der Bühne und habe Respekt gesungen und habe mir gut in die Hose gemacht auf jeden Fall. Und ich glaube, es war auch wirklich, also retrospektiv, es war nicht gut.
Einer der wenigen Songs auf dieser Welt, die man wahrscheinlich nicht abmoderieren muss. Sie wissen, wer es war und sie wissen, wie der Song heißt. Und sie wissen, dass sie sich danach verhalten müssen. Respekt.
Richtig.
Radio 1, die Hörbar Rust. Heute zu Gast die Sängerin Stefanie Heinzmann. Also plötzlich Star der Schule, wider Willen so ein bisschen. Naja, okay. Wann kam denn dann dieser verhängnisvolle erste Bandscheibenvorfall und wodurch?
Ich habe Gesangsunterricht genommen. Ich war dann in der Schülerband, im Schülerchor, im anderen Chor. Also ich habe dann plötzlich sehr viel gemacht.
Du hattest auch eine Band, Big Fish.
Genau,
oder
Big
so,
Fish ja? Hieß die. Das war eine Coverband. Wir haben wirklich von gefühlt Biene Maya bis AC/DC alles gesungen und das hat schon Spaß gemacht. Mhm. Da war ich 16 und ich glaube, das war auch zu der Zeit. Also es war einfach zu viel. Es war einfach zu viel, weil es gab keinen Unfall, es gab nichts, wo ich auch jetzt im Nachhinein sagen könnte, ach ja, da ist das, muss das passiert sein, sondern es war einfach zu viel. Ich habe zu viel gemacht, ich habe mir zu viel zugemutet, ich habe zu viel gesungen, hatte keine Zeit, habe auch nicht gut gegessen
und
zu der
getrunken.
Zeit.
Also mir hat mal eine Ärztin gesagt, auch, dass man das nicht unterschätzen darf mit dem Trinken, weil die, Scheiben dazwischen wie Rosinen sind, wenn du zu wenig trinkst. Die müssen eigentlich sein wie Weintrauben. Ja?
Richtig.
Du hast ja getrunken, aber du hast die ganze Zeit, du hast irre viel Cola getrunken, immer noch zu der Zeit auch.
Horror, ne? Also ich bin dadurch, dass ich im Restaurant aufgewachsen bin, für mich war Wasser gar kein Getränk. Also ich habe nie Wasser getrunken. Mhm. Es gab einfach Cola oder Red Bull oder was weiß ich. Und war natürlich alles einfach, also entschuldige meine Wortwahl, aber das war echt für einen Arsch.
Ja,
also mein Lebensstil. Und dann kamen halt diese Schmerzen, mein Bein fing an weh zu tun und ich war dann beim Arzt, der meinte dann so, ja, keine Ahnung, sind irgendwelche Wachstumsstörungen, was weiß ich, hat mir dann Medikamente gegeben und dann ging das auch so ein bisschen weiter, bis ich irgendwann einfach fast nicht mehr laufen konnte. Also ich habe dann wirklich gehumpelt, mein Bein tat einfach unglaublich weh, bis ich dann irgendwann so ein MRT machen durfte und da kam dann raus, okay, das ist ein Bandscheibenvorfall. Und dann war ich zuerst bei einem ganz furchtbaren Arzt, der mir dann so Cortisonspritzen verpasst hat. Und das war eine ganz schreckliche Zeit. Also ich hatte wirklich 24 Stunden am Tag Schmerzen, die ich nicht dem schlimmsten Menschen wünsche.
Gott.
Und aber habe ja trotzdem diesen, also ich war ein glückliches Kind, so, ne? Also es ist so abgefahren, wirklich diese zwei Seiten, weil ich habe auch immer noch gern gesungen und ich habe auch gern mich mit meinen Freunden getroffen, aber ich konnte halt irgendwann, vor allem auch durch diese Medikamente, wurde es einfach wahnsinnig wirre. So, ich hatte
die Nebenwirkungen, warst du schneller müde oder hast du dich nicht konzentrieren? Ja,
also
alles
das ging bis zu Halluzinationen. Also ich hatte einen imaginären Freund zu der Zeit, der hieß Lester, der hatte nur ein Bein Und hat mich immer angeschrien.
What?
Und das war schon krass. Also so bin ich dann zur Schule gegangen, völlig unter Drogen. Ich habe, die haben mir alles verschrieben. Ich hatte Valium, Tramaltropfen, Sirdalut, das habe ich mir alles gleichzeitig. Ich habe am Tag 21 Tabletten genommen. Und das hat natürlich keiner in Frage gestellt, bis es einfach zu viel wurde. Zu dieser Zeit war ich dann auch schon in psychologischer Behandlung, habe viele verschiedene Therapien gemacht in Bezug auf Rücken, aber auch in Bezug auf meinen Kopf, weil ich
aber
auch nicht.
Aber da haben Sie auch nicht die Medikamentenliste gecheckt oder so?
Nee, es hat keiner so richtig gecheckt. Aber ich habe mich, glaube ich, auch nicht so richtig getraut, das zu sagen. Es war halt alles ein bisschen wirr tatsächlich. Mhm. Ich glaube, auch durch mein Alter konnte ich mich noch nicht so richtig gut ausdrücken, was eigentlich, woran es liegt. Ich glaube, diese Medikamente habe ich auch gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass das jetzt, dass was falsch läuft. Ich habe das gar nicht gemerkt, weil ich, glaube ich, einfach so viele, so krasse Schmerzen hatte, dass ich ja froh war, dass ja irgendwas hilft vielleicht. Das Problem war aber, dass sie natürlich nicht geholfen haben, sondern ich bin gefühlt von einem Nervenzusammenbruch zum nächsten, weil meine Nerven ja, und also alles war völlig überreizt. Und dann war irgendwann der Moment, wo ich meiner Mutter gesagt habe, so, ich hätte so gerne einen Unfall, ne? Also ich würde so gerne einfach im Krankenhaus landen. Und das ist jetzt im Nachhinein betrachtet ja ganz schlimm, solche Gedanken zu haben. Ich meine, für alle Menschen, in den Folgen eines Unfalls leben müssen, aber zu der Zeit habe ich das soweit natürlich nicht gedacht.
Das ist doch total nachvollziehbar. Ja. Also schon beim Zuhören hat man das Gefühl, diese Sehnsucht nach Überantwortung. Wahnsinn, also dass man mal abgesehen von den Sachen, die von außen kommen, aber auch selbst nichts mehr entscheiden zu müssen, sondern einfach nur da liegen zu können. Da will niemand was von dir. Du kriegst einen Tee hin und wieder gebracht. Ja. Natürlich ist das eine naive Vorstellung, da musst du dich auch gar nicht schämen oder rechtfertigen für. Es zeigt nur, wie verzweifelt du gewesen bist.
Genau, das war wirklich so die Sprache der Verzweiflung, mit 16 natürlich. Und das war dann der Moment, wo ich dann auch gemerkt habe, dass diese ambulanten Therapien überhaupt nichts bringen. Also weil das, worüber soll ich sprechen? Ich habe einfach Schmerzen. Lass mich in Ruhe alle zusammen, ne? Und ich versuche irgendwie die Schule zu meistern. Ich versuche die Shows zu meistern und versuche überall gut zu sein und besser zu werden und war halt zu nichts mehr imstande eigentlich. Also bis ich eigentlich nur noch auf allen Vieren ging.
Die Vorstellung, dass du so viele starke Medikamente bekommst, ist ja mal das eine. Die haben ja schon einen extremen Einfluss auf dich, dein Denken, dein Fühlen, dein Körper, die Nebenwirkungen. Aber die haben ja auch noch Wechselwirkungen. Also das kommt ja auch noch hinzu, dass du nicht umgekippt bist, dass dein Körper das nicht. Also ich meine, er hat ja dann in die Luft geschossen, dein Körper.
Ja, richtig.
Und du hast dich extrem verantwortungsvoll dir selbst gegenüber verhalten, sehr reif.
Ich finde das auch spannend, weil ich nicht so richtig weiß, woher das kam tatsächlich, weil ich kann mich an diesen einen Moment erinnern, an dem ich mir selber einfach klar wurde, also ich habe halt so gern gesungen, ne? Und mir wurde halt klar, wenn ich so jetzt weitermache, dann wird mir die Kraft für alles fehlen, weil ich habe schon Bock zu leben. Also ich war natürlich höchst depressiv irgendwann da in einem Moment, aber einfach durch die Schmerzen, habe auch nichts mehr gegessen. Ich habe dann in, glaube ich, 2 Monaten gut 13, 14 Kilo abgenommen. Ich habe fast knapp 40 Kilo gewogen in der Zeit. Also es ist ja keine Kraft mehr in so einem Körper.
Wie haben denn deine Eltern reagiert? Ich weiß, dass du da so einen Schutzreflex hast und auch zu Recht, das sind wunderbare Eltern, die waren für dich da und die haben sind auch jetzt noch für dich da. Da kann man jetzt auch nicht sagen, das ist bedingungslose Liebe, absolut, die dir zuteil wurde, wenn ich das so richtig interpretieren darf. Mhm. Und trotzdem sei die Frage hoffentlich gestattet, die werden ja gesehen haben, dass du da, dass du kraftlos bist, dass du immer dünner wirst, dass du blass bist, unkonzentriert.
Ich glaube, da muss ich ein bisschen die Schuld auf mich schieben, weil ich natürlich gerade zu der Zeit, ich hatte immer mega Baggy-Klamotten an, also ich hatte nie was Figurbetontes an und mein Gesicht war, ich hatte halt so Pausbäckchen, ne? Die gingen auch mit 40 Kilo nicht weg. Also man sah mir das schon nicht an, wie dünn ich geworden bin. Ich habe meine Schmerzen, habe ich versucht, nicht oft in Worte zu fassen und ich habe schon zu Hause immer so getan, als wäre schon eher alles gut, weil ich wollte einfach weitermachen, ich wollte halt singen. bringen. Und ich wollte ja nicht, dass meine Eltern auf die Idee kommen zu sagen, nee, jetzt gehst du mal nicht zu diesem Konzert und jetzt spielst du, hör mal auf zu singen, ne? Weil das wäre für mich die schlimmste Konsequenz gewesen. Ich weiß noch, dass meine Mama irgendwann entdeckt hat, dass ich mich an meinem Schienbein geritzt habe und
freiwillig, du hast dich in den Unterarm ein bisschen geritzt oder was heißt ein bisschen, du hast dich.
Ich habe mich an den Beinen, habe ich mich geritzt und an den Armen habe ich mich gekratzt. Und das Kratzen war aber tatsächlich es war ein Ausgleich, ne? Ich hatte solche Schmerzen, ich habe ja nichts mehr gespürt. Also das heißt, ich musste ja irgendwas spüren. Deswegen habe ich mich auch mit 15 schon piercen lassen, auch mit 18 dann direkt Tätowierungen. Also dieser Bezug zu Schmerz war halt ganz groß natürlich. Und ich kann mich erinnern, dass meine Mama, als sie gesehen hat, dass ich mich verletzt habe freiwillig, die ist völlig verzweifelt, also aus allen Wolken gefallen. Und das war wirklich auch der Moment, wo sie gemerkt hat, so, wir müssen irgendwas machen. War aber natürlich überfordert, weil was macht man denn? Und irgendwie war ich schon als Teenager jemand, der das dann selber in die Hand nimmt. Also ich habe die ganzen Therapien, ich habe das selber gecheckt, ich habe das selber gebucht, ich habe mich da selber angemeldet, ich habe selber Therapieformen gesucht, die mich interessieren, und habe mich dann schlussendlich selber einliefern lassen.
In die Psychiatrie.
Genau, richtig, in eine Kinderpsychiatrie.
Mhm. Wir hören jetzt mal Musik,
ja, gerne,
zum Durchatmen und begleiten dich danach, wenn du uns noch ein Stück mitnimmst.
Gerne.
Auf diesem Weg. Wir hören jetzt Jill Scott, It's Love. Gibst uns dazu noch ein Stichwort?
Sehr gerne. Ich habe diesen Song, als ich 16 war, 24 Stunden am Tag gesungen. Wirklich, egal wo ich war. Dieser Song ist für mich der Inbegriff von meiner glücklichen Seite.
Wie fängt er an, der Song?
They say I'm crazy, the way you got me open, baby.
Danke.
They say I'm crazy, the way you got me open, baby. Ooh. They say I'm bugging, the way I'm time sweating your loving. Ooh.
Radio 1. Hörbar. Prost.
Radio 1, die Hörbar Rust. Wenn Sie sich für unsere Playlist interessieren, dann gehen Sie einfach auf die Radio 1 Homepage, gehen auf die Hörbar-Seite und finden dort genau diese Liste und können sich alle Titel nochmal ganz in Ruhe angucken. Nicht anhören, aber angucken. So. Zu Gast ist heute Stefanie Heinzmann, von der wir auch gleich nochmal Musik hören, neue Musik. Aber erstmal, hast du uns erzählt, du hast dich in die Psychiatrie einweisen lassen. Mhm. Du hast gemerkt, es geht so nicht weiter. Diese Schmerzen, diese Tabletten, diese Überforderung, Kraftlosigkeit.
Ja.
40 Kilo hast du gewogen. So, und dort vor Ort, wie war das? Wie hast du das empfunden?
Ich war aufgeregt und trotzdem habe ich mich gefreut. Ich habe mich gefreut auf die Psychiatrie, vor allem weil ich bin vor die Wahl gestellt worden, dass ich entweder halt bis zu meinem 18. Geburtstag in die Kinderpsychiatrie kann, Kinder- und Jugendpsychiatrie, oder dass ich direkt schon in die Erwachsenenpsychiatrie möchte. Und da habe ich mich sofort dagegen entschieden. Also mein Bauchgefühl hat auf jeden Fall gesagt, ich möchte auf jeden Fall zu den Kindern, weil ich von mir selber ja wusste, ich bin nicht krank. Also ich brauche Hilfe. Mhm. Ich brauche ganz klar Hilfe. Aber ich habe keine psychische Krankheit in dem Sinne. Und ich habe gehofft, dass gerade auch in einer Kinderpsychiatrie etwas mehr Leichtigkeit noch ist. Und die habe ich da tatsächlich gefunden. Wir waren 12 Kinder und Jugendliche. Und es war fast schon spielerisch, ne? Also wir hingen zusammen ab. Jeder hat sein Päckchen, seinen Rucksack natürlich dabei gehabt.
Es wird Regeln gegeben haben,
genau,
und diese Struktur, die dann ja wahrscheinlich auch so wichtig ist.
Genau das, ne? Ruhe, Struktur, Therapiestunden, das regelmäßige Essen. Also ich bin dann auch da zum Beispiel, haben die mir ganz klar gesagt, du hast jetzt 2 Wochen Zeit. In diesen 2 Wochen hast du Zeit zuzunehmen. Wenn das nicht passiert, dann fällst du halt in das Anorexie-Programm. Und dieses Anorexie-Programm habe ich mir dann natürlich da live vor Ort, konnte ich mir dann angucken, wie das abgeht. Und mir war klar, okay, das wird nicht passieren. So, das,
da willst du nicht
da hin. Da will ich nicht hin, auf gar keinen Fall. Weil ich bin ja nicht, ich habe auch von mir selber gesagt, ich bin nicht magersüchtig. Ich habe nur aus völliger Überforderung und Stress einfach nicht mehr gegessen. Aber ich habe den Weg dann aus dieser Magersucht tatsächlich dann leichter gefunden. Also auch nur schon mit diesem Druckmittel, dass man mir damit gedroht hat, in dieses Programm reinzufallen. Das hat bei mir schon gereicht, dass ich wieder esse.
Bitte verzeih, dass ich da jetzt noch mal eine Rückfrage stelle. Aber
gerne.
Ich bin nicht sicher, ob immer alle Betroffenen von Magersucht den richtigen Blick, die richtige Beurteilung haben darauf, ob sie, bei dir mag es gestimmt haben, ich sage auch mag es gestimmt haben, denn da ist ja noch so ein kleines Detail, das aber dann doch riesengroß ist, dass du dich selbst nicht gemocht hast. Denn im Moment klingt es danach, als wäre da jemand, der durch Tabletteneinfluss und Überforderung, aber es tatsächlich war es ja auch so, dass du selbst sehr lange mit so einer Art Dysmorphologie wahrscheinlich gehadert hast, dich angesehen hast, dich zu dick gefunden hast, du hast dich nicht ausstehen können. Du hast ganz lange noch gesagt, du bist der hässlichste, blödeste, döfste Mensch, den man sich vorstellen kann.
Ja, ich habe mich wirklich gehasst. Also aus tiefstem Herzen.
Und gehört das nicht zum Krankheitsbild dazu?
Ich denke schon, du hast wahrscheinlich recht. Ich glaube, für mich was ich damit vielleicht sagen will, ist, dass es vielleicht nicht der Fokus war für mich, weil ich glaube, diese Schmerzen so über allem waren. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn ich nicht mit diesen Schmerzen konfrontiert gewesen wäre, dass ich vielleicht nicht in eine Magersucht gefallen wäre als erstes. Ich hätte das wahrscheinlich dann durch die Selbstverletzung vielleicht eher, das hätte bei mir vielleicht einfach anders ausgesehen. Mhm. Aber ganz klar, gerade auch die ersten paar Kilo, die gepurzelt sind, das fand ich dann irgendwann schon auch gut. Ne? Also ich dachte dann, naja, du fette Sau, sorry, aber jetzt kannst du auch endlich mal abnehmen, schaffst du das halt auch mal. Ne? Also so, das war auch die Art und Weise, wie ich mit mir gesprochen habe. Und ich habe mir auch tatsächlich ein Buch gekauft und das habe ich letztens gerade beim Ausmisten gefunden. Ich habe mir so einen Comic gekauft selber, wo man ein Mädchen sieht, ein magersüchtiges Mädchen gemalt vor dem Spiegel und im Spiegel ist ein dickes Mädchen. Mhm. Also das müssen schon auch Gedanken gewesen sein, die mich beschäftigt haben, weil im Spiegel habe ich das so gesehen. Ne? Im Spiegel war ich übergewichtig. Also das ist schon ein typisches Krankheitsbild von auch Magersucht. Hatte jetzt glaube ich aber einfach Glück, dass ich sag's jetzt in Klammern, relativ leicht da rausgekommen bin. Für mich war das so, das ist tatsächlich nebenbei passiert, dass ich diese Magersucht überwunden habe. Da habe ich nicht viel Effort gebraucht.
Ja, wie hast du es denn dann geschafft zu essen? Weil wenn man eine Zeit lang nicht isst und Essen nicht mehr wichtig findet, ich kann mir vorstellen, als Nebenwirkung der Medikamente vielleicht auch Appetitlosigkeit, genau, dass es leichter fällt und so weiter. Wie hast du denn dann Essen wieder willkommen geheißen oder irgendwie eine Art von Freude vielleicht sogar entwickelt? Oder erstmal nur die Abscheu vielleicht abgelegt?
Das war ganz spannend tatsächlich. Wir hatten natürlich ein paar essgestörte Patienten auch in der Klinik. Das heißt, ich saß dann ja immer mit denen am Tisch und ich habe mich gezwungen, also die Patienten, die mussten den Teller leer essen. Das war einfach Pflicht. So, egal wie lange die da gesessen haben, die mussten den Teller leer essen. Und durften eine Stunde lang danach auch nicht den Tisch verlassen.
Ah ja.
Ne, wegen natürlich Finger in Hals. Durfte ja auch nicht passieren. So, das heißt, ich habe mich einfach da an den Tisch gesetzt und habe versucht, diesen Teller leer zu essen. Und ich habe dann zwei Möglichkeiten gefunden, wie ich es geschafft habe zu essen. Die erste Möglichkeit war, das habe ich in der Klinik dann so gemacht. Ich habe alles ganz, ganz klein geschnitten. Also mini klein. Also jetzt nicht nur einen kleinen Bissen, sondern das waren echt so 5 Millimeter Essensstückchen. Das heißt, ich habe so eine Stunde an so einem Teller gesessen, aber ich habe es geschafft, ihn leer zu essen.
Weil es kleine Stücke waren.
Aber
ist es dann nicht viel mehr? Wenn du es klein schneidest, sieht es doch aus wie so ein Berg, stelle ich mir vor.
Das ist lustig, ne?
500 Mal die Gabel zum Mund führen.
Ja, genau. Also, aber irgendwie hat das bei mir funktioniert, weil es nicht so viel zu schlucken gibt. Also dieser Widerwille, etwas runterzuschlucken, gibt es nicht, weil es so klein ist, dass es ja kaum zu kauen war. Und später dann, als ich dann schon danach, also als ich das eigentlich überwunden habe, ich habe eigentlich normal gegessen. Ich habe ja dann ein Jahr nach der Psychiatrie diese Castingshow gewonnen und dann kam natürlich wieder so alte Muster. Ne? Ich war dann viel unterwegs plötzlich reist man und macht man und tut man und plötzlich, ach, kein Frühstück gegessen, ach, auch kein Mittag gegessen, abends, ja, mein Gott, komm. Ist jetzt auch nicht wichtig. Und das geht dann plötzlich ganz schnell, ne? Und dann ist man wieder in diesen alten Mustern. Und da habe ich eine ganz tolle Technik für mich entwickelt, nämlich mit den Händen zu essen. Das hat was Snackiges und es hat was Lustiges, also alles.
Und Salat, was Sinnliches.
Ja. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich mit einer Gabel esse, sehr viel schneller das Sättigungsgefühl einstellt. Und wenn ich mit den Fingern esse, habe ich es geschafft, dann auch echt so einen halben Teller, einen ganzen Teller leer zu essen.
Hm.
Das waren dann so Tricks einfach, die, wo ich mich selber so ein bisschen versucht habe, ja, mir zu helfen.
Ja.
Ja.
Ein Kürbis hast du mitgebracht mit Dick. Passt ganz gut, weil jetzt eben hier gerade so ein Laubbläser lang flitzt. Ich hoffe, dass der nicht gleich wiederkommt. Wir gucken mal. Wofür steht dieser Song?
Dieser Song, das ganze Album tatsächlich von Incubus, da sitze ich in der Psychiatrie und aber mit einem guten Gefühl. Ich habe gute Erinnerungen an diese Zeit und ich habe dieses Album rauf und runter gehört, als ich da war.
Ganz kurz zu den guten Gefühlen, bevor wir den Song hören. Aber du hast dich auch für Psychopharmaka entschieden.
Ja.
Das wird sicherlich einer der Gründe gewesen sein, warum du diese Zeit, so stelle ich es mir vor, auch, wie würdest du es denn formulieren? Du warst ja klar.
Richtig, also verzerrt gut, natürlich. Ne? Also ich habe mich dafür entschieden, Psychopharmaka zu nehmen, weil ich auch, mir ging es einfach wahnsinnig schlecht und auch um irgendwie mit diesen Schmerzen umzugehen und allem, was halt da war. Mhm. Und ich glaube schon, dass diese Medikamente haben es schon verzerrt. Ich habe einfach gute Erinnerungen an diese Psychiatrie und ich glaube, natürlich war es nicht immer gut, aber es hat mir sehr geholfen. Und ich muss sagen, ich würde es jetzt im Nachhinein, finde ich auch trotzdem noch, dass es die richtige Entscheidung war, mir einfach helfen zu lassen.
Absolut. Ich wollte das nicht unerwähnt lassen, weil ich erstens weiß, dass du offen darüber sprichst.
Ja.
Also ich habe dich jetzt da hoffentlich nicht in irgendeine...
Überhaupt nicht.
Und weil ich weiß, dass viele Menschen Psychopharmaka gegenüber sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen, durchaus manchmal zu Recht. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man einen guten Arzt, eine gute Ärztin gefunden hat, die einen gut einstellen, ist es eine vielleicht sogar unabdingbare Hilfe für viele.
Das finde ich nämlich auch, weil ich glaube, gerade bei einer schweren Depression darf man nicht vergessen, dass teilweise einfach chemische Prozesse im Gehirn schief gehen. Mhm. Also das ist einfach, man kann gar nicht viel dazu. Man kommt aus eigener Kraft nicht aus diesem Abwärtsstrudel heraus und braucht manchmal einfach ein bisschen Hilfe. Das ist wie bei einer Erkältung, nehme ich dann vielleicht auch mal ein Ibuprofen, das einfach die Entzündung hemmt. Ich bin sonst überhaupt kein Medikamentenmensch und auch jetzt würde ich eher den energetischen Weg wählen. Aber wenn ich wirklich nochmal in meinem Leben in so eine Phase kommen sollte, würde ich mich einfach gut beraten lassen und nicht einfach die Augen zumachen.
Die Musikerin Stefanie Heinzmann ist heute hier zu Gast und zu deiner Musik, zu diesem Weg, der mit der Castingshow auf jeden Fall sichtbar wurde für die Außenwelt,
ja.
Da kommen wir sofort hin. Lass uns langsam die Tür zuziehen, was die Psychiatrie und diese Themen angeht, aber nicht ohne, dass ich dich fragen möchte, wenn du dich zurückversetzt in dieses 17-jährige Ich, das so sehr mit dem Leben hadert und an sich zweifelt. Ich glaube, das größte Problem wurde mit der Rücken-OP erstmal beseitigt, weil dann die Schmerzen aufhörten, ne?
Das war ein unglaubliches Gefühl. Also wirklich nach dieser Rücken-OP aufzuwachen und mein Bein war schmerzfrei. Das war ein neues Leben. Es war wirklich, auch der Weg zurück war dann, es ging auch wahnsinnig schnell. Ich bin aus der Psychiatrie raus, habe direkt am nächsten Tag hatte ich den Termin für meine Rücken-OP. Das war 8 Tage vor meinem 18. Geburtstag.
Wahnsinn.
Ich bin dann nicht zurück zur Schule gegangen, weil ich wusste, das schaffe ich nicht. Mhm. Das heißt, jetzt wieder Druck und versuchen. Das heißt, ich habe mich dazu entschieden, das Schuljahr zu wiederholen. Ich war noch ein bisschen introvertiert, sage ich, vielleicht noch ein bisschen labil, aber ich habe alle Medikamente auf einen Schlag abgesetzt. Wow. Das hätte mir wahrscheinlich kein Arzt empfohlen, aber da wurde mir schon klar, das funktioniert so jetzt nicht. Also mit diesen Medikamenten und dass ich die weiternehme und durch dieses Schmerzfreisein war das für mich einfach klar. Für mich ist der Grund für meine Probleme ist erstmal weg. Mhm. Und habe alle Medikamente abgesetzt und das war die richtige Entscheidung.
Wir springen jetzt mal ein bisschen vor. Mit 18 bist du in diese Castingshow gekommen. Mhm. Stefan Raab hat ein gutes Händchen für Talente, immer schon für Musik. Du hast dich gegen extrem gute Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt. Gregor Meile ist der Mitfinalist gewesen. Der hat auch seinen Weg gemacht.
Absolut.
Gut, gewonnen hast du. Und tatsächlich kann man sagen, seitdem machst du Musik und machst sehr erfolgreich Musik, bist deinen Weg gegangen, hast viele Fans, hast gute Konzerte gespielt, gute Touren abgeliefert. Wenn man jetzt wieder so durchs Mikroskop guckt, ist es natürlich nicht ganz so easy gewesen. Also da, du hast es vorhin schon erwähnt, da kam die Stimmband-OP, ja, die dringend nötig war, nach der du 2 Wochen gar nicht reden konntest und dich da erstmal wieder in deine neue Stimme einfinden musstest. Mhm. Es kam ein neuer Bandscheibenvorfall. Ja. Wie gingst du denn damit psychisch? Hattest du nicht das Gefühl, dass du wieder zurückkatapultiert wurdest auf los? Rausgeschmissen wie fühlst du dich?
Ja, das war dieser Castingshow-Gewinn war einfach wirklich so ein Schubs ins kalte Wasser. Ich wusste, ich habe nicht damit gerechnet, dieses Ding zu gewinnen. Ich war immer noch sehr unsicher. Also ich meine, die Schmerzen waren zwar erstmal weg, aber dieser Selbsthass war ja natürlich immer noch ein ganz großes Thema. Knapp ein Jahr, also nicht einmal ein Jahr, nachdem ich aus der Psychiatrie raus bin, war ich in dieser Teil von dieser Castingshow und wurde natürlich dann bewertet. Es gab Foren im Internet, wo ich dann lesen musste, da haben Leute darüber spekuliert, ob ich jetzt eine Transe bin oder nicht und wie unglaublich hässlich ich bin und dies und das. Und es war mit 18, hat mich das natürlich gefüttert. Ne? Ich dachte natürlich, ja, ihr habt ja recht, ich weiß es ja. Und dann gewinne ich diese Castingshow, bin völlig perplex, bin völlig überfordert. Ich habe nur geweint und habe an dem Abend von dem Castingshow-Gewinn habe ich den zweiten Bandscheibenvorfall bemerkt.
Oh no.
Es kam am gleichen Abend und es war abgefahren. Und ab da, das ist eine ganz surreale Zeit im Nachhinein, weil es so das Tollste der Welt war. Natürlich durfte plötzlich Konzerte spielen. Ich hatte plötzlich eine Band. Ich hatte plötzlich ein Album. Ich war plötzlich Sängerin. Ein Traum, den ich mir nicht mal zu wünschen gewagt hätte. Und gleichzeitig aber hat mein Körper mich ganz klar erinnert, dass ich hier noch einiges zu erledigen habe, bevor ich jetzt hier die tolle Sängerin werde. Und das war unfassbar intensiv. Also mein Bruder hat mich teilweise auf die Bühne getragen und von der Bühne wieder runtergetragen. Dann kam natürlich die Heiserkeit, die Knötchen. Das kam einfach auch durch diesen Bandscheibenvorfall, weil mein Körper das gar nicht geschafft hat. Und das war ein Hin und Her an Gefühlen. Es war zwischen, ich bin der glücklichste Mensch auf diesem Planeten und ich hasse mich so unglaublich. Ich konnte mich nicht entscheiden. Es war alles dabei und natürlich durchzogen von wieder sehr, sehr vielen Therapien.
Gut, und dann? Naja, also ich will, der Bogen zu jetzt und zu diesem in sich ruhen ist sicherlich ein größerer. Und ich wünschte mir, wir hätten, das geht mir nicht immer so, aber okay, es ist auch doof, das zu sagen. Aber in diesem Fall wünsche ich mir auf jeden Fall, wir hätten noch eine Stunde mehr, um es etwas detaillierter ausführen zu können. Wie bist du denn dann mit dir klargekommen? Oder haben sich diese, in welcher Geschwindigkeit lösten sich denn diese oder wechselten sich diese Stimmungen ab? War das ein guter Tag und ein schlechter Tag oder war das eine gute Stunde und eine schlechte Stunde?
Ja, ich glaube, das war wirklich eher sehr für die Momentaufnahmen. Ne? Also ich bin ein sehr offener Mensch, das hat mir sehr geholfen. Das heißt, ich konnte mich für das, was ich dann gerade tue, auch sehr begeistern. Gleichzeitig waren dann die Abende allein im Hotel sehr schwer. Den ganzen Tag finden dich alle ganz toll und abends aber fragt ja kein Mensch mehr, wie es dir geht. Und ich glaube, das fand ich sehr schwierig, in meinen jungen Jahren damit umzugehen und sich dann auch mit mir selbst zu beschäftigen. Ja. Im Großen und Ganzen, um so diesen ganzen Bogen kurz zu fassen, hat es Zeit gebraucht. Ich habe dann wieder eine Rücken-OP bekommen, habe dann einen Monat später die Stimme operiert. Das heißt, ich musste meinen Körper erstmal wieder auf die Beine kriegen, wortwörtlich, durfte dann tatsächlich die Tour spielen und ab dann ging es sehr lange bis fast 27 einfach durch. Ne? Ich habe gespielt, ich habe gemacht, ich habe geschrieben, wir haben Songs veröffentlicht. Ich war in so einem Strudel und habe gar nicht so viel darüber nachgedacht. Ich habe sehr den Moment gelebt.
Hast du dich gemocht in der Zeit, in der meisten? Oder?
Nein. Aber ich habe mir auch keine Gedanken mehr darüber gemacht. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich mich nicht gut finde und fand das okay. Und dann kam ein Moment, glaube ich, dann mit Mitte, Ende 20, wo ich die Schnauze voll hatte. Von mir, von diesem Job, von den Erwartungen, die man an mich setzt, von den Erwartungen, die ich an mich setze. Ich habe gemerkt, ich lebe gerade ein Leben, das nicht gesund ist. Ich mache einfach nur, ich habe keine Ziele, ich habe kein Privatleben, ich habe keine Hobbys, ich kümmere mich nicht um mich. Und da habe ich wirklich angefangen, alles zu hinterfragen. Und ich würde sagen, da hat so der wichtigste Prozess für mich angefangen, der jetzt die letzten 5 Jahre gedauert hat und der sich sehr gelohnt hat. Also ich habe alles hinterfragt, alles. Ich habe viele Dinge geändert. Ich habe mein Management geändert. Ich habe meine Booking-Agentur geändert. Ich habe Teile von der Band ausgewechselt. Ich habe Leute in meinem Umfeld wirklich unter die Lupe genommen. Bist du ein Energiezieher oder ein Energiegeber? Tun mir Beziehungen gut oder nicht? Was brauche ich? Und all diese Fragen habe ich mir in den letzten 5 Jahren beantwortet. An denen habe ich gearbeitet mit vielen Therapien. Dazu muss ich sagen, es waren keine Psychotherapien mehr. Es waren jetzt wirklich energetische Therapien.
Was heißt das?
Ich habe eine ganz tolle Freundin bei mir zu Hause im Wallis. Die ist Akupunkteurin. Das ist aber sozusagen eigentlich das nette nebenbei, dass sie macht, weil bei ihr ist es wirklich Energiearbeit im Sinne von, okay, wo sind deine alten Muster? Warum triggern dich gewisse Sachen und woran kannst du arbeiten? Bei mir war ein ganz großes Thema die Abgrenzung. Ich kann mich nicht gut abgrenzen. Das heißt, wenn jemand in den Raum kommt und schlechte Laune hat, dann fühle ich mich schuldig. Dann denke ich immer sofort, ich bin schuld daran. Ich muss dir jetzt helfen. Und natürlich auch mit Kritik, ne? Wenn mich jemand nicht mag, dann möchte ich den gerne überzeugen, dass der mich mag. Und das sind alles Dinge, die sehr anstrengend sind. Und das sind Dinge, an denen ich jetzt sehr gearbeitet habe. Ich war auch bei einer Astrologin tatsächlich, was ich dann schon wieder mit einem Lächeln sagen kann, weil ich sonst nicht wahnsinnige Interesse an meinen Sternen, Zeichen und Bildern und Monden habe und trotzdem einfach daran glaube, dass es eine Auswirkung auf uns hat, was da alles passiert. Und all diese Arbeit ist die letzten 5 Jahre passiert und ich kann jetzt sagen, es wird immer besser und ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich mich wahnsinnig wohlfühle in meiner Haut.
Man spürt es wirklich, also man merkt es dir wirklich an. Danke. Ich will jetzt hier nicht zu esoterisch klingen, denn ich bin es selbst kaum, aber man kann sich gar nicht dagegen wehren eigentlich, ne, dass du das jetzt gerade hast und, und lass uns die nächste Musik hören.
Gerne.
Jack Johnson oder Biffy Clyro?
Beides unterschiedliche Momente. Du kannst entscheiden. Bei Biffy Clyro, das war ein Moment.
Nehmen wir Biffy, weil ich finde den Vornamen einfach so super.
Biffy Clyro ist großartig. Ist da, ja. Biffy Clyro, das ist so eine Phase, in der alles dann, wo ich so in diesem Zahnrad drin war. Und aber mich da auch ganz wohl gefühlt habe. So. Aber ich habe immer wieder nach Ankern gesucht, die mir Kraft geben. Mhm. Und ich war schon immer auf der Suche. Und genau bei so Songs wie den wir jetzt gleich hören, habe ich mich aufgeladen. Die habe ich dann abends im Hotelzimmer, habe ich mir das auf die Ohren gegeben und habe dazu meditiert. Und dieser Biffy Clyro Song heißt Different People.
Ich freue mich total, dass Stefanie Heinzmann, die Sängerin, Musikerin, heute hier zu Gast ist. Ich habe, als wir unser Gespräch begonnen haben, gesagt, dass ich dir schon im Vorfeld sehr dankbar bin, dass wir diese Themen ansprechen können und dass es gerade junge Menschen sind, meistens immer noch junge Frauen, die extrem mit sich hadern, extrem. Und auch du hast dich so lange abgelehnt und gehasst. Mhm. Und ich habe mich gefragt, man kann nicht alles auf Social Media schieben. Und trotzdem frage ich mich, ob es im 16. Jahrhundert schon Menschen gab, die ständig mit sich gehadert haben und sich scheiße fanden. Wahrscheinlich nicht, weil sie andere Gedanken hatten, satt werden mussten, zusehen mussten, dass sie sich irgendwie Pest und Cholera nicht einfangen oder was weiß ich, dass die Kartoffel wächst. Es ging um existenziellere Dinge. Und heute aber ist diese Art zu denken und mit sich zu hadern und mit sich umzugehen, sich in Zweifel zu stellen, ist glaube ich ganz okay, aber sich so abzulehnen und so hart zu sich zu sein, das ist ja gar nicht mehr zu steuern. Was denkst du denn, wie kommt man an junge Menschen ran? Wie wäre man an dich rangekommen? Du kannst es natürlich nicht pauschal sagen, aber hast du eine Idee, wie man sich Mädchen mit 13, mit 16 gegenüber verhält oder überhaupt Menschen, die sich selbst ablehnen, die sich hassen, die sich hässlich finden, die aufhören zu essen? Was kann man tun?
Also meiner Meinung nach hilft auf jeden Fall das Gespräch. Weil das ist ja so oft, wir behalten das ja so für uns, ne? In diesen Momenten der Unsicherheit und auch dieses Selbsthasses fühle ich mich ja ganz unzulänglich und fühle mich ja auch sehr allein damit. Ich schäme mich auch für dieses Gefühl. Ich schäme mich dafür, dass ich mich so fühle und schäme mich auch für mich selbst. Und das hat mir so unglaublich geholfen, diese Kommunikation, also rauszufinden, ach so, dir geht's auch so, ach so, das ist abgefahren, weil ich dachte eigentlich, du hast ja alles im Griff. Und dann kann so ein Gespräch entstehen, in dem man denkt, ach so, weil ich finde dich eigentlich ja total toll, wie kannst du dich denn nicht, ne? Und solche Gespräche, dass sowas stattfinden kann, finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Man darf aber auch nicht unterschätzen, dass natürlich ein 13-jähriges Mädchen, ich hätte mit 13 wahrscheinlich auch nicht auf mich jetzt mit 32 gehört. Ich würde sagen, ja, was will denn die Tante von mir? Du hast doch keine Ahnung von meinem Leben, weil man natürlich auch hormonbedingt grundsätzlich eher im Drama lebt. Und ich glaube, was sich zum 16. Jahrhundert verändert hat, ist, dass wir halt einfach jederzeit mit der ganzen Welt verbunden sind. Also man beschäftigt sich nicht nur mit der Dorfjugend, die da ist, sondern man beschäftigt sich ja gleichzeitig mit der kompletten Jugend auf dem ganzen Planeten gerade und mit den Schönheitsbildern, die da sind und mit Wertevorstellungen, die die Leute haben. Und ich würde so gerne einfach ein bisschen Druck daraus nehmen, weil mich macht das unfassbar traurig, wie fertig wir uns machen. Und das gilt nicht nur für 13-jährige Mädchen, sondern auch für jeden, egal in welchem
absolut.
Alter.
Absolut, ne? Ich gebe dir auch recht. Natürlich, es ist in dem Fall, glaube ich, doppelt so schlimm für Eltern und Verwandte und Freunde und Freundinnen, dass sie das Gefühl haben, wenn du keine Einsicht zeigst, ich weiß nicht, du bist krank, was kann man tun, wie kann man diese Brücke bauen? Und ich kann dich In dem Fall weiß ich, dass es bevor Social Media gab, auch in meiner Generation diesen Druck schon gab.
Genau,
ja? Er ist jetzt sicherlich allgegenwärtiger, größer, aber es gab ihn schon. Und
es gab immer schon Schönheitsideale.
Na sicher,
genau,
sicher.
Was ist gerade in, was ist gerade Trend?
Aber dieses sich selbst so ablehnen, die Frage ist, wer kann diese Brücke bauen, wenn es die Eltern nicht sind, weil sie generationsmäßig zu weit, weil sie auch vielleicht diejenigen sind, die die Gefühle gar nicht nachvollziehen können?
Ich habe das Gefühl, manchmal ist die Brücke halt auch die Zeit. Ne? Jeder braucht seine Zeit und vielleicht müssen wir ein bisschen weg davon, dass man erwartet, dass man das Problem sofort anpacken kann, weil man noch nicht so weit ist einfach. Meine Hoffnung ist es ein bisschen dadurch, dass Leute einfach immer offener darüber sprechen, gerade wenn es um Therapien geht, dass das vielleicht, jetzt ist das halt etwas, das braucht so eine Überwindung, zu einer Therapie zu gehen. Was ich mir wünsche für Menschen da draußen, ist eine Neugier gegenüber Therapien. Ich war letztes Jahr bei einer Hypnose einfach nur aus Neugier. Ich hatte gar kein konkretes Thema. Ich habe mir dann irgendeins gesucht, weil es gibt ja immer irgendwas. Aber ich gehe mittlerweile zu Therapien, weil ich das spannend finde, weil ich spannend finde, was ich vielleicht daraus mitnehmen kann oder um rauszufinden, nee, das ist ja gar nichts für mich.
Mhm.
Und ich glaube, diese Hemmschwelle, wenn wir es geschafft haben, sozusagen in unserer Gesellschaft Therapien nicht mehr so als etwas anzusehen, wofür man sich dann eher schämt, glaube ich auch, dass auch Jugendliche oder grundsätzlich Menschen eher einen Bezug dazu finden und zu sagen, okay, mir geht's nicht gut. Ich meine, wenn ich erkältet bin, gehe ich auch zum Arzt. Wenn ich mir einen Arm breche, gehe ich zum Arzt. Und wenn ich mich schlecht fühle, darf ich eigentlich auch zum Arzt gehen. Aber das, so weit sind wir noch nicht. Und meine Hoffnung besteht einfach darin, das zu öffnen.
Es ist wirklich komisch, dass wir es nicht mehr als Coaching sehen. Ne?
Ja,
weil
genau.
Letztendlich ist es nichts anderes als das.
Richtig.
Und da kann es einem noch passieren, dass man jemandem gegenüber sitzt, der nicht passt. Ne? Also
voll.
Eine Therapeutin, Therapeut oder wie auch immer, wo man sagt, nee, das matcht nicht, dann
Absolut.
Hat man die Möglichkeit, das zu ändern.
Ja.
Und was dann passiert, ich habe das auch mal gemacht, das ist viele Jahre her und es ist trotzdem so ein Gefühl, als würde dir jemand helfen, deinen viel zu vollen Keller endlich mal zu entrümpeln. Ja? So eine Sache, vor der man sich so drückt und wo man ständig denkt, oh ja, wow, gut, das wird leichter und das wird irgendwie schöner. Dir werden die Instrumente, die du ja eigentlich in dir trägst, erklärt, wie du sie anwendest. Das
ist
gut.
Richtig, weil schlussendlich sind wir alle Mensch, alle.
Und einige sind musikalischer als andere. Das ist,
das ist auch okay so.
Wir hören jetzt einen Song aus deinem neuen Album.
Mhm.
Labyrinth hast du dir ausgesucht, vom neuen Album Stefanie Heinzmann.
You know that you've been pushing too hard, and the anchor has been cut from your heart. Don't you know that you've got three steps so far, caught up in the spider web of strings inside your mind. Don't you know that you control how you feel? Everything around us is so surreal. Every thought is just like spinning the wheel.
Stefanie Heinzmann, das ganze Album ist ziemlich heterogen, finde ich. Also da sind auch sehr andere Lieder. Wie würdest du es selbst beschreiben?
Es ist erstaunlich elektronisch geworden, für mich überraschend, aber sehr. Es ist sehr positiv. Es will irgendwas von Leuten, finde ich. Es will dir ein gutes Gefühl geben. Und das mag ich an dem Album. Es ist ein sehr, sehr ehrliches Album.
Es gibt eine, sagt man noch, Single-Auskopplung, Would You Still Love Me?
Ja.
Das ein bisschen thematisch so ein bisschen reingreift in das, was wir heute besprochen haben. So richtet sich zwar an jemanden, den man liebt, der bei einem bleiben soll. Erzähl ein bisschen was über dieses Lied.
Es ist ganz spannend. Dieses Lied ist im Corona-Sommer entstanden, sage ich jetzt mal. Also in der Zeit, in der mein Leben so ein bisschen auseinandergebröselt ist, weil ich dachte, okay, vielleicht muss ich mich mit dem Gedanken anfreunden, dass es das war. Also, dass ich vielleicht nicht mehr auf Tour gehen werde. Und das hat mir Angst gemacht. Und ich habe diesen Gedanken weitergesponnen und mich gefragt, okay, was, wenn ich diesen Job verliere, was passiert eigentlich mit mir? Bin ich mir dann noch genug? Also reiche ich mir selber als Mensch? Und reiche ich meinem Umfeld auch noch? Wer von meinem Umfeld bleibt denn, wenn ich diesen Job nicht mehr habe? Und wer ist dann tatsächlich noch da? Und ich glaube, diese Frage können wir uns alle stellen. Definiere ich mich nur über das, was ich tue, was ich nach außen hin zeige? Oder erkenne ich den Wert von mir als Mensch allein.
Dieser Song spielt mit den Ängsten, dass man seine Wohnung verlieren könnte, eben seinen Job verlieren könnte. Du sagst auch, was ist, wenn sich meine Familie, das tut, das wird sie nicht tun, aber wenn sie sich gegen mich wenden, so. Diesen Weg bist du ja gegangen. Wir haben die ersten Jahre ausführlich gehört. Der Rest ist so, dass man es sich in etwa vorstellen kann. Du hast es ein bisschen skizziert. Es wird schon passiert sein, aber es wird sicherlich nach dieser Sendung auch nochmal passieren, dass Verlage an dich herantreten und dich dazu auffordern oder dich bitten, ein Buch darüber zu schreiben. Wie ist deine Haltung dazu?
Ja, also ich bin keine Autorin. So, mir fällt es schwer, Worte zu schreiben. Deswegen brauche ich auch immer Hilfe tatsächlich bei meinen Texten. Ich bin immer gut in Leute volllabern, aber es dann tatsächlich aufs Blatt zu bringen, finde ich eine Herausforderung. Ich würde mich nicht trauen, eine Autobiografie zu schreiben. Ich finde, dafür bin ich zu jung, schlichtweg. Ich würde gerne noch ein paar Jahre mehr sammeln, um dann wirklich was zu erzählen. Aber ich kann mir schon vorstellen, die Erlebnisse zu teilen, weil ich möchte einfach so gerne Leute mit in mein Boot ziehen. Ich möchte, das ist mein Wunsch, das ist mein Lebenstraum, dass ich Leuten vielleicht ein Ticken weit helfen kann.
Okay, ich denke, das tust du mit Gesprächen wie diesen, danke, weil diese Themen so viel Platz einnehmen durften, was nicht selbstverständlich ist. Letztlich gilt es, ein neues Album zu promoten. Du hast dich da sehr zurückgenommen, dafür danke ich dir. Aber es macht natürlich auch neugierig eben auf die Künstlerin hinter dieser Musik. Und das Schöne ist, es ist noch nicht ganz so weit, aber in einem halben Jahr, im März, wird die Tour beginnen.
Ja.
Was kannst du denn darüber schon sagen? Ich glaube, in Hamburg geht's los am 20. März.
Es geht im März los, am 10. März.
Am 10. März.
Genau. Und was soll ich sagen? Also wir sind alle so heiß auf Spielen, auf Leute, auf Menschen. Ich merke, ich bin jemand, ich kann gar nicht so gut in großen Menschenmassen stehen. Mich macht das fast ein bisschen nervös. Aber ich merke, wie sehr mir das fehlt. Mhm. Sogar mir. Wir sind nicht dafür gemacht, allein zu sein und Musik immer nur online zu spielen oder über irgendwelche Streaming-Sachen. Mein Gott, also ich vermisse einfach Menschen. Ich vermisse es, Gefühle zu teilen und Abende miteinander zu verbringen. Und deswegen, also ich freue mich, das kann ich euch mal sagen.
Du hattest das im kleinen Kreis in diesem Jahr mit Sing meinen Song.
Ja.
Du warst Teil dieser Gruppe. Und da haben sich auch alle in dich verliebt, das ging gar nicht anders. Ich selbst habe das noch nie gesehen, aber ich weiß, wie, ich habe schon Songs gehört von Interpreten, die getauscht haben sozusagen, das ist ja auch eine gute Idee. Aber ich habe gelesen, dass jemand dir die Frage stellte, was du für ein Spray dort mitgebracht hast. Daraus bin ich nicht ganz schlau geworden. Was für ein Spray denn?
Ich habe immer, also in jeder meiner Tasche habe ich Aura-Soma-Sprays dabei.
Aura-Soma?
Aura-Soma, das sind Aura-Sprays. Und natürlich, jetzt wird's, Vorsicht jetzt an alle, es wird jetzt sehr esoterisch. Aber bei mir ist das auch ein bisschen pragmatischer, ehrlich gesagt. Ich finde, wir machen viel mit Düften. Ich meine, erinnere dich daran, wenn du manchmal in den Raum reinkommst und du denkst, krass, hier riecht's wie im Klassenzimmer früher. Oder ne, man hat ja so Gerüche, die ganz viel auslösen in einem. Und diese Aura-Sprays nehme ich mir auch als Werkzeuge. Es gibt meinen goldenen Aura-Spray, den habe ich mitgenommen zu singen, meinen Song, um tatsächlich mich zu schützen, auch vor der Angst, was jetzt Leute wieder von mir denken könnten und diese Angst davor, nicht zu genügen. Dann packe ich mich in mein goldenes Ei und das ist natürlich alles auf einer reinen Vorstellungskraft. Ja. Und dieser Duft mit diesem Aura-Soma, löst das dann in mir aus. Das ist dann gelernt sozusagen. Also wenn ich einen gewissen Zustand erreichen möchte, sprühe ich das ein und lerne das. Also das heißt, wenn ich jetzt daran denke, rieche ich das schon. Und das, ne, weil das geht dann in beide Richtungen.
Du hast ja auch in der Psychiatrie, wenn ich das richtig verstanden habe, gelernt, dass Glaubenssätze funktionieren.
Ja.
Also mit denen, selbst wenn Leute jetzt sagen, okay, Aura Spray ist mir ein Tick zu viel erstmal. Also sagen wir mal so, besser leben für Anfänger bedeutet, hol dir mal ein paar Glaubenssätze, auch wenn du am Anfang findest, dass die lächerlich sind, diese Sätze zu wiederholen, was können das für Sätze? Ist es wirklich sowas wie, alles wird gut?
Ja, tatsächlich. Also ich finde, ich glaube, die Essenz in diesem Gedanken liegt daran, dass wir die Verantwortung über unsere Gedanken haben. Und wenn ich natürlich den ganzen Tag unterwegs bin und alles scheiße finde und schon den Tag so starte, ne, ich schaff das nicht, ich kann das nicht, oh Gott, das Wetter ist schlecht, und dann krieg ich überall Gänsehaut. Ne? Das sind Worte, die machen ganz viel mit meinem ganzen System. Und ich habe einfach Verantwortung übernommen. Das heißt, ich stehe morgens auf und sage, es wird ein guter Tag. Und ich werde es heute schaffen, einen guten Tag daraus zu machen. Und es sind Glaubenssätze, die können in jede Richtung gehen. Das kann auch sein, ich brauche heute Hilfe. Sachen sein, also bei mir war das ganz wichtig, dass ich mich im Spiegel angucke und sage, ich liebe mich. Und ich fand es am Anfang ganz schlimm, das zu sagen. Ich konnte das fast nicht aussprechen. Mittlerweile kann ich das dir ganz, und das ist krass für mich, dass ich das einer dritten Person, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich liebe mich. Und das fiel mir ganz schwer. Und ich glaube einfach, dass Gedanken und Worte Dinge ändern. Das System, in dem wir leben.
Es ist das perfekte Schlusswort. Wir enden mit, ich weiß nicht, wie diese...
Ich weiß es auch nicht. Ich würde sagen Asgeir, weil das ja ein isländischer
Name ist. Oh, du machst
das
auch gleich mit so einem
rollenden R, ne? Das super, ist der Schweizer Asgeir. In mir. Asgeir, glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Es wird geschrieben als Asgeir. Das will ich nicht akzeptieren, dass dieser wundervolle Künstler Asgeir heißt. Deswegen nenne ich ihn Asgeir. Und der hat ein Album, das gerade mein Leben verändert. Das ist für mich, so klingt mein Frieden jetzt gerade in mir. So klingt meine Gelassenheit, so wie dieses Album.
Vielen herzlichen Dank für diesen wirklich beeindruckenden Besuch hier bei uns. Viel Spaß noch bei dem, was in deinem Leben noch so kommt. Wir werden
Dankeschön.
Das genau im Auge
das
behalten.
Das wünsche ich dir auch.
Danke. Tschüss.
Used to give us joy, when our imagination could take us anywhere.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.